Voices of Implantology, der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Der wichtigste Punkt ist für mich immer, ist es möglich, während der OP eine Knochenaugmentation vorzunehmen, dass ich hinterher sicher meine 2 mm dicken Knochen, den ich ja erzielen möchte für die Langzeitstabilität, kann ich das wirklich in der OP schaffen. Und ich versuche grundsätzlich auch die Knochenqualität zu eruieren. Und wenn ich jetzt weiß, gerade im Oberkiefer, wo ich auch relativ elastischen Knochen habe und ich brauche einen breiteren Kieferkamm, da ist meine Technik meistens die Splitting-Technik.
Gerhard Egelhaut ist heute zu Gast im Voice-Studio. Gerhard ist nicht nur praktizierender Zahnarzt in Memmingen, sondern auch als Privatdozent und in der Forschung und Wissenschaft an der Universität Freiburg aktiv. Ihn weiter vorzustellen ist wirklich überflüssig, denn in der Dentalbranche kennt ihn ehemaligen Präsident der DGI ein jeder. Herzlich willkommen, Gerhard.
Ja, hallo Ingrid, ich freue mich riesig, hier zu sein heute. Bin schon gespannt auf deine Fragen.
Ja, ich werde jetzt gleich mit der ersten Frage starten. Wir beide kennen uns wirklich schon echt lange. Ich habe es gerade erzählt, als ich in die Industrie eingestiegen bin, war ich als allererstes bei dir beim Kurs und habe natürlich deine Therapiemöglichkeiten alle verfolgt. Du hast früher immer ganz konventionell gearbeitet. Also ich sage jetzt mal, Therapieansatz war deine Implantation, gedeckte Einheilung, die Eröffnung, die Gewebeausformung, alles ganz klassisch, Schritt für Schritt bis zur definitiven Versorgung.
Ja.
Heute hast du dein Konzept komplett umgestellt und bist in den digitalen Workflow gegangen.
Ja.
Warum?
Richtig, weil wir haben natürlich einen gewissen Weg gemacht. Wir haben eine gewisse Basis immer gehabt und vieles war Try and Error. Aber wir haben auch dann immer wieder Erfolge gesehen in manchen Methoden, aber auch Limitationen. Und genau die wollten wir irgendwann mal überwinden. Und deswegen haben wir uns immer wieder neuere Methoden geöffnet aus der bestehenden Basis heraus. Und für mich war es immer wichtig, für die vor allem Knochenheilung und auch die Heilung eines Implantates, was ja Fremdmaterial ist, im Mund das eher geschlossen zu machen und damit eben wie bei jeder Wunde Bakterien fernzuhalten, um eine sichere und eine sorgenfreie perfekte Heilung zu haben. Aber wir haben doch immer mehr Erfahrungen bekommen, wo wir gesehen haben, in welchen Situationen wir das nicht mehr müssen. Wir können dann auch offen einheilen plötzlich und wir haben nahezu denselben Erfolg. Und das hat sich natürlich immer mehr fortgesetzt. Und zwar wichtig war für uns die exakte Planung, das haben wir von Anfang an gemacht, aber wie kann ich meine Planung prothetische Planung umsetzen in die Chirurgie. Und da hatten wir ja konventionell keine großen Möglichkeiten. Wir hatten zwar immer ein Setup gemacht und haben auch entsprechende Schablonen angefertigt, aber trotzdem war es immer noch unsicher, habe ich die richtige, kann man sagen, Achse auch vom Implantat und kann ich in dem Knochen auch präzise bohren, ist vielleicht eine leichte Schräge jetzt in dem Bereich. All das konnten wir mehr oder weniger mit wirklich schablonengeführten Arbeiten schon sehr gut umsetzen. Und es gab uns einfach die Sicherheit, dass wir von der prothetischen Planung weg eben über diese neuen Softwaren, die wir haben, dass wir ein 3D-Bild haben, dass wir eben auch einen Scan machen, können wir sehr präzise die Position bestimmen und auch natürlich relativ entspannt umsetzen in unsere Chirurgie. Und das ist schon ein Riesenvorteil, weil viel Stress für uns abfällt.
Jetzt heißt das so landläufig oder bei vielen jungen Kollegen, Bohrschablone, Sofortversorgung. Wie siehst du das?
Das wäre sicherlich der falsche Weg, weil es erfordert bei der Sofortversorgung schon viel Erfahrung. Ich muss wirklich genau wissen, was sind die wichtigsten Voraussetzungen, die ich haben muss, damit ich das machen kann. Und ich muss geübt sein. Ich muss wirklich auch in der Hinsicht Erfahrungswerte haben. Also da rate ich sehr davon ab, für die jungen Kolleginnen. Aber ich finde es sehr gut, wenn Sie saubere Planung machen und das auch in der Schablone umsetzen, weil Ihre Ergebnisqualität wird besser, eindeutig. Das haben Studien gezeigt. Da gibt es heute schon sehr schöne Systematic Reviews und auch eben Meta-Analysen dazu. Also so eine Basis, wissenschaftliche Basis haben wir zwischen. Da sollten die gerade die Jungen mit Schablonentechnik arbeiten, wenn man sich das Leben so doch deutlich leichter machen kann. Und sie haben bessere Ergebnisse für ihre Patienten. Das ist doch ein Riesenvorteil. Und selber auch weniger Stress. Na, aber sie können auch heute auch sehr gut natürlich noch Gewebe aufbauen dabei. Aber sie sollen ruhig erstmal verschließen und sehen, dass es sicher einheilt. Und dann kann man immer noch mal freilegen und später mit individuellen Gegenüberformen arbeiten. Wir haben ja auch heute alles zur Verfügung, was man benötigt.
Jetzt hast du ja schon als Pionier in der Implantologie, du hast ja dir ein eigenes 3D-Planungs- und Positionierungsset gemacht. Ja. Kommt das bei dir in der Praxis jetzt gar nicht mehr zum Einsatz?
Leider nicht mehr, ja. Aber es war für mich eine ganz große Hilfe, weil ich am Patienten in der jeweiligen Situation nochmal exakt ausmessen konnte, wo jetzt mein Implantat wirklich idealerweise stehen sollte und das auch dann umsetzen. Aber es fehlte der Link von der 3D-Aufnahme in ein Positionierungsset, dass ich auch diese Planung umsetzen kann. Und das kann ich halt jetzt. Das ist der große Vorteil. Das kann ich mit einem Techniker zusammen bei Dedicam besprechen und wir diskutieren. Und ich sage, okay, das ist fein jetzt. Und jetzt kannst du mir diese Implantatposition umbauen eben in eine Bohrschablone und theoretisch auch schon in eine Sofortversorgung. Na, oder besser gesagt, therapeutischen Zahnersatz, um den Karl-Ludwig Ackermann zu zitieren.
Da habe ich auch viel gelernt von ihr.
Ja, aber wirklich sehr viel. Na.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Und wenn du jetzt die Bohrschablone hast und du hast in deiner 3D-Planung festgestellt, du musst einen Knochenaufbau machen. Wie ist da die Reihenfolge? Was machst du zuerst?
Also der wichtigste Punkt ist für mich immer, ist es möglich, während der OP eine Knochenaugmentation vorzunehmen, dass ich hinterher sicher meine 2 mm dicken Knochen, den ich ja erzielen möchte für die Langzeitstabilität, kann ich das wirklich in der OP schaffen? Und ich versuche grundsätzlich auch die Knochenqualität zu eruieren. Und wenn ich jetzt weiß, gerade im Oberkiefer, wo ich auch relativ elastischen Knochen habe und ich brauche einen breiteren Kieferkamm, da ist meine Technik meistens die Splitting-Technik mit Ultraschall. Und da kann ich natürlich auch wieder mit der Schablone meine Position umsetzen. Ich weiß genau, wie ich meinen Knochen mehr oder weniger dehnen, splitten muss, damit ich am Ende des Tages da genau mein Implantat reinsetze, wieder, wo es auch hingehört. Nicht irgendwo, wo es gerade der Knochen jetzt ist, sondern gezielt wieder dahin. Also da haben wir doch Möglichkeiten. Aber wenn das nicht möglich ist, dann wird erst Knochen aufgebaut und lässt man ausheilen. Also ich sage, dann hat man immer einen zweiten Schuss. Weil wenn ich dann implantiere und es fehlt vielleicht doch noch ein bisschen Knochen, kann ich immer noch nachlegen. Ich kann immer noch mal das optimieren und nochmal zusätzlich Knochen aufbauen. Und den zweiten Schuss braucht gerade junge Kollegin oder Kollege ganz notwendig am Anfang.
Die Sicherheit, dann kann ich nochmal nachlegen.
Eben, weil die Erfahrung noch nicht da ist. Schaffe ich es wirklich in einem Durchgang auch? Ich schaffe es nicht immer nur in einem Durchgang, weil alles können wir doch nicht ganz voraussehen. Aber Schablone hilft mir enorm weiter, einfach während der OP. Und wie gesagt, ich kann wirklich meine Position sehr exakt umsetzen. Das hat schon große Vorteile. Na? Und wenn man damit arbeitet, du merkst es, um wie viel besser du wirst. Na?
Wenn du jetzt mit der Schablone arbeitest und du machst eine Sofortimplantation, auch zwingend immer mit der Schablone oder eher nicht?
Absolut. Das ist gerade bei der Sofortimplantation sehr wichtig. Gehen wir mal von der Front aus oder Prämolar im Bereich. wo wir eine relativ schmale Alveole haben. Also wird sich der Durchmesser meistens schon von der Größe auf 3,8 maximal limitieren für mich, weil ich will ja die Abstände vielleicht zur Nachbarzähne einhalten. Und da habe ich natürlich immer das Problem, ich habe jetzt einen ausgeheilten Knochen. Ich habe im Frontzahnbereich ja eine Alveole, die mehr oder weniger nach Buccal fliehend ist. Das heißt, wenn ich der Alveole folge, dann perforiere ich oben. Also muss ich mich nach palatinal orientieren. Und was haben wir früher gemacht? Wir haben nach palatinal eine Plattform gefräst erstmal und dann das Implantat gesetzt. Weil ohne Schablone wären wir leicht abgerutscht an dieser schiefen Ebene. Und gerade da ist es so wichtig, eine Schablone zu haben. Weil ich dieses Abrutschen, das, was ja eigentlich vielleicht zum Verlust eines Implantates später führen kann, zu weit die Buccallage vermeide. Und da ist es enorm wertvoll. Ne? Und aber auch im Prämolarenbereich, zum Beispiel oberer, erster Prämolar, da habe ich ja zwei Wurzeln und da habe ich ein Septum dazwischen. Das Septum muss ich ja auch irgendwie ein bisschen wegnehmen und dann ist es schwierig, exakt da zu positionieren apikal. Ne? Da ist auch wieder vom Vorteil, eben geführt zu sein, vollgeführt zu sein. Ne? Das sind so viele Dinge, wo anatomische Besonderheiten sind, die mir das Leben schwer machen können. Und das überblickt so mancher, sage ich mal, einsteigender Kollege oder Kollegin nicht am Anfang. Das kommt dann immer erst auf, aber das würde in meinen Augen nicht aufkommen, solche Probleme. Also wenn man das vermeiden kann und warum sollte man das nicht nutzen? Na?
Jetzt hast du gerade erzählt, du möchtest diese 2 mm Knochen auch wieder in der Frontzahnregion in die vestibuläre Lamelle haben.
Ja.
Sofortversorgung, dünne Lamelle, musst du irgendwie mit Knochen aufbauen.
Richtig.
Was benutzt du da?
Ja, wir haben inzwischen ja eine sehr gute wissenschaftliche Basis, dass im Prinzip ein Knochen möglichst natürlich bis oben intakt sein soll, die Wand, auch wenn sie dünn ist. Aber wenn ich jetzt einen Spalt aufbaue, diese sogenannte Jumping Distance zwischen meinem Knochen der Wand und meinem Implantathals, habe hier 2 mm Space, also aufgebaut, kann ich das mit einem Knochenersatzmaterial auffüllen. Und wir wissen aus Studien, dass wir damit auch diese Dicke des Knochens relativ gut aufbauen können. Und so ein Spalt überwächst auch in 2-3 Monaten. Und heute möchte ich ein Material haben, was sicher umgebaut wird. Und da hat sich gerade dieses Porcini-Material Minerals XP sehr bewährt, weil es sehr schnell umgebaut wird und vor allem vollständiger umgebaut wird. Weil wir wollen am Ende des Tages ein natürliches und voll funktionsfähiges Gewebe haben. Nicht ein Ersatzgewebe, wir wollen nicht reparieren, sondern wir wollen regenerieren, also original Knochen wieder aufbauen mit auch entsprechender Blutversorgung. Das ist natürlich heute mit Spaltfüllung sehr gut möglich mit den Materialien. Na?
Und dein Weichgewebe, wie verschließt du das?
Das Weichgewebe kann ich im Prinzip verdicken, bukal, verschließen, tue ich es nicht mehr. Ich mache im vestibulären Bereich, bilde ich eine Tasche, eben mit meistens Skalpell oder mit einem Tunnelinstrument und belasse somit meinen Periost auf dem Knochen als Resorptionsschutz und kann dann in diesen Spalt eben auch meine azelluläre dermale Matrix, die Novomatrix, gezielt einbringt, sehr präzise und vor allem ein sehr, sehr stabiles, helles Gewebe einbauen, Verfärbungen verbessern, was natürlich ein toller Vorteil ist, gerade dunkel verfärbtes Weichgewebe wieder aufzuhellen, was ja für die Ästhetik da vorne eine große Rolle spielt. Und dann das restliche Abdichten mache ich mit meinem therapeutischen Zahnersatz, der halt sehr passgenau ist und auch dicht mit meinem Weichgewebe, dem Weichgewebsrand anliegt. Und damit habe ich eine sehr, sehr gute Abdichtung.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Und diesen therapeutischen Zahnersatz, den lässt du dir auch schon vom Fresszentrum herstellen?
Genau, das wird alles im Vorfeld gemacht. Es gibt ein paar Dinge, die man einfach beachten muss, weil wir ja häufig durch die Wurzelform auch sehr enge Verhältnisse haben. Und je tiefer wir jetzt unser Implantat setzen, umso mehr haben wir das Problem, dass nämlich unser therapeutischer Zahnersatz auch natürlich eine gewisse Schichtigkeit braucht. Und da müssen wir natürlich schon auch etwas präzise diese Form ein bisschen nachschleifen. Aber wir haben gelernt, auch von Anfang an jetzt diese perfekte Form uns schon bei der Diagnostik herauszuarbeiten. Und können das immer, auch besser.
Du machst immer diese Bewegung, die perfekte Form.
Ja, das ist
also der Zahn. Also das ist immer die Tulpe.
Ist die Tulpe. Ich sage immer wieder, wir wollen die Natur kopieren. Je näher wir zur Natur kommen, umso besser sind wir. Weil ich sage immer, Evolution kann sich in Millionen von Jahren nicht geirrt haben. Also je besser wir sind, den Zahn zu kopieren, umso besser wird was mit Sicherheit unser Ergebnis sein. Und diese Tulpenform ist uns nun mal vorgegeben worden von der Natur. Okay. Warum soll man sie nicht übernehmen? Und das ist genau meine Sichtweise, das umzusetzen, schon in der Planung und in der Heilung. Weil wenn ich jetzt diese Form schon dem Gewebe vorgebe, dirigiere ich es natürlich genau so zu heilen. Und damit kriege ich natürlich ein sehr natürliches Aussehen. Der Patient möchte auch einen schönen Zahn haben. Der will ja kein Implantat von uns haben, oder? Sondern am Ende des Tages möchte er einen schönen Zahn haben.
Ja. Und dein Weichgewebe, wie hoch muss das dann sein?
Also wir haben ja gewisse Vorgaben, meistens wenn wir ein Einzelzahnimplantat machen, weil die Nachbarzähne sagen, okay, da müssen wir enden. Das ist die Herausforderung. Gell? Aber wenn wir jetzt in einem zahnlosen, größeren Bereich sind, sollten wir auf jeden Fall eine Höhe der Mucosa um unser Implantat auf 3 mm aufbauen. Also wir wollen einen möglichst dicken Weichgewebsschlauch aufbauen, der auch stabil unseren Implantat, Hals und Abutment anliegt. Weil je höher die Stabilität, umso geringer ist natürlich die Gefahr, dass wir irgendwelche Nahrungsreste oder Ähnliches in diesen Spalt einbringen. Und deswegen sollte es auch fixiert sein, nicht nur hoch sein, sondern ausreichend dick. Wir gehen heute von 1,5–2 mm aus, damit auch Titan eventuell nicht durchschimmern kann. Und wir wollen natürlich auch eben diese Höhe etwa von 3 mm anstreben. Und das können wir heute eigentlich auch sehr schön schon dirigieren mit eben solchen Materialien wie Nomomatrix. Und da bin ich sehr froh drüber, sage ich ganz offen.
Spielt denn dann auch für die Ästhetik und das Weichgewebe, spielt da auch die Implantat-Abutment-Schnittstelle eine Rolle?
Sehr große in meine Augen. Ich habe mich immer schon mit dem Spalt zwischen Abutment eben und Implantathals beschäftigt. Und wir wissen ja von den Studien von Sönke Harder, damals noch in Kiel, er konnte zeigen, dass es bis heute keine Verbindung gibt, die absolut bakteriendicht ist. Und dadurch kommt es natürlich auch im Spaltraum zu entsprechenden Endotoxin, kann man sagen, Exprimationen. Und dadurch wird das Gewebe natürlich durch diese Endotoxine auch entzündlich durchbaut. Es kommen bestimmte Keime natürlich mit in diesen Spalt. Und über diesen Weg muss natürlich die Körperabwehr reagieren. Die muss ja irgendwo auch jetzt diese Keime sich vom Hals halten. Und da hat der Körper mit dem Weichgewebe, das sehr mit Blut versorgt ist, eigentlich ein gutes Abwehrschema. Es weiten die Gefäße und damit arbeitet er dagegen. Aber es bewirkt leider auch, dass bestimmte Zellgruppen, die Osteoklasten, aktiviert werden und die Osteoblasten halt inhibiert werden. Und dadurch baut sich halt dann Gewebe ab, Knochen und auch natürlich Weichgewebe nachfolgend. Und das wollen wir ja möglichst vermeiden. In meine Augen können wir es am besten, indem wir mehr vom Bone-Level zum Tissue-Level hochgehen. Aber das sind wir auch limitiert, weil sonst wieder die dunkle Farbe durchkommt.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Auch im Frontzahnbereich?
Auf jeden Fall bin ich klarer Anhänger der Tissue-Level-Philosophie. Ich nenne es Philosophie, weil wir können eigentlich nicht wirklich beweisen, was jetzt für die Langzeitstabilität besser ist. Wir wissen nur, den Knochen können wir sicherlich sehr gut erhalten, vertikal, indem wir unseren Bakterienspalt ein bisschen oberhalb vom Knochen setzen. So wie wir es gelernt haben, schon früher durch die Tissue-Level-Implantate, Millimeter höher. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich werde immer mehr zum Verfechter der Tissue-Level-Implantate. Ich mache ja dazu gerade eine Studie auch und ich sehe auch wieder, wie das Weichgewebe einfach anders ausgeformt wird. Also es geht wieder ein bisschen back to the roots.
Echt wahr?
Ja.
Kannst du ein bisschen Näheres zu dieser Studie sagen oder sagst du noch nicht?
Es geht eigentlich bei der Studie mehr darum, dass wir beim Patienten in einem Mund-Split-Mouth untersuchen wollen. Auf der einen Seite, bei der gleichen Makrostruktur haben wir Keramik, auf der anderen Seite haben wir Titan. Und gibt es später in der Immunreaktion, wenn wir das versorgt haben, vielleicht unterschiedliche Reaktionen und da finden wir vielleicht unterschiedliche Entzündungsmediatoren. Und was ich halt bis jetzt sagen kann, weil wir noch nicht genau die Proteine alle isoliert haben, aber ich kann jetzt schon sagen, also diese Gesundheit, die man schon visuell sieht, finde ich schon beeindruckend. Deswegen bin ich schon wieder mehr im Trend, im Seitensahnbereich ganz klar auf Tissue-Level zu gehen. Na? Aber im Frontzahnbereich wissen wir, haben wir ästhetisch Probleme. Und das ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, wie können wir das umsetzen? Vielleicht können wir es später umsetzen mit Keramik-Tissue-Level-Implantat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin mal gespannt, was diese Studie zeigt.
Ich bin auch gespannt.
Und da werden wir sicherlich einiges rausholen können, weil es ist als Split-Mouse-Studie mit höchster, kann man sagen, wissenschaftlicher Potenz, also von dem her gesehen, bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt.
Aber jetzt nochmal zurück, wenn du sagst, ich setze in der Front ein Tissue-Level-Implantat. Das heißt nicht, dass da die Schnittstelle genau am Gingivalsaum endet.
Nein.
Also schon tiefer.
Das ist falsch verstanden in meinen Augen. Also Tissue-Level heißt in meinen Augen, wir sind, wenn wir von 3 mm Weichgewebsschlauch ausgehen, dann würde ich sagen, unser Tissue-Level-Implantat ist etwa 1,5 mm oberhalb vom Knochen. So würde ich das heute definieren.
Okay.
Ja, also wir sind immer noch so 1 mm unterhalb vom Gingivarand. Aber in etwa 1,5-2 mm von unserem Knochenrand entfernt. Und wir haben die Möglichkeit, am Implantathals Strukturen, die Oberflächen, die Anlagerung vom Weichgewebe fördern. Ja, und da gibt es ja auch schon eine vielversprechende Oberfläche, dass wir einfach den Weichgewebsverschluss verbessern. Na? Genau so ein Implantat haben wir hier eingesetzt. Deswegen bin ich sehr gespannt natürlich, inwieweit das für die Gesundheit des Implantates eine Rolle spielt, weil auf der Keramik haben wir das nicht.
Bis wann ist denn die Studie abgeschlossen?
Wir planen 20 Patienten zu untersuchen. Wir haben 15 schon operiert. Wir werden also mit dem chirurgischen Teil so in einem halben Jahr fertig sein. Und wir werden einen Zeitraum von etwa 2 Jahren nach Implantat setzen, machen wir Untersuchungen vom Sulcus Fluid. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Also ich denke, die ersten Ergebnisse haben wir so in 1,5 Jahren, weil wir haben die ersten Sulcus Fluid-Untersuchungen beim Setzen der Prothetik dann nach 3 Monaten und das dürften wir vielleicht so in einem Jahr schon alle fertig haben. Ja. Dann wird es spannend schon.
Da sind wir echt alle gespannt auf die Resultate von der Studie.
Siehst, also mich interessiert einfach die Langzeitgesundheit der Implantate. Das ist für mich die große Herausforderung in der Zukunft. Und da spielt das Weichgewebe die große Rolle. Ja. Deswegen schaue ich so auf diesen Punkt, wie kriege ich einen schönen stabilen Knochen um mein Implantat und wie kann ich das Weichgewebe drüber so auch aufbauen, dass beides sich gegenseitig stützt und hält und möglichst gut fixiert ist. so ähnlich wie beim Zahn. Das ist immer solch.
Das ist das Ziel.
Das ist das Ziel.
Genau.
Und deswegen schaue ich immer mir den Zahn sehr genau an. Und den möchte ich so weit wie möglich kopieren. Das ist mein Ziel.
Dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ja. Und wir sind ganz arg gespannt auf die Studie.
Ich auch. Ich
danke dir, Gerhard.
Schön, dass ich bei dir sein durfte. Es ist wirklich ein ganz toller Kongress hier und viele, viele nette Menschen wieder zu treffen. Das macht Spaß. Danke.
Schon nur Familie.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Channel, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Website voicesofimplantology.com findet ihr alle Folgen auch im Videoformat. Voices of Implantology.
Join the conversation.